Und dann, dieses Rauschen ging weiter und dann hat meine Mutter nur gesagt, Alexandra, pass auf den Christoph auf.
Family Affairs, euer Podcast über Familie, Freundschaft und das Leben. Mit Alex und Christoph Bechtel.
Ich habe nie so darüber nachgedacht, aber das letzte Jahr war so vertrackt mit diesem Haus schon wieder. Wir hatten einen Brandschaden, eine Feuerwehr, alles musste weggeschmissen werden, war Vollkatastrophe. Dann ist irgendwann eine Terrassentür von draußen nach drinnen reingefallen. Also Horror, Horror. Es gibt schlimmere Dinge im Leben, aber ich habe mich irgendwann gefragt, sollte ich die negativen Energien irgendwie loswerden? Vielleicht gibt es einen Spuk. Und ich habe dann, eine Freundin hat gesagt, eigentlich brauchst du einen Schamanen, jemand, der das ausräuchert, das Haus. Das habe ich dann schlussendlich aus Ägypten mitgebracht.
Weihrauch
selber gemacht. Ich habe den angezündet und bin wirklich unten durch das ganze Haus gelaufen und habe den Weihrauch quasi verteilt und habe dabei gesagt, bitte, wenn es Geister gibt in diesem Haus, bitte verlasst es, bitte lasst uns in Frieden leben, bitte geht ins Licht. Und meine Kinder haben gedacht, die Mutti hat sie nicht mehr alle, aber mir hat das auf jeden Fall Frieden gegeben. Aber was sagt ihr dazu?
Also ich glaube, dass es in vielen Häusern so Restenergien gibt, die jetzt nichts mit Geistern zu tun haben. Das hatten wir auch schon sehr, sehr häufig, dass die Klienten eben sagen, oh, hier im Schlafzimmer, ich kann überhaupt nicht schlafen, ich bin ständig wach. Ja, wenn wir hier drin sind, ich habe immer einen Druck auf dem Kopf oder ein bisschen zu Kopfschmerzen oder ähnliches. Oder wir streiten uns immer viel im Haus. Sobald wir das Haus verlassen, wenn wir in Urlaub fahren, da schlafe ich wie ein Baby, ist alles super, aber in dem Haus
ist es bei mir so. Ist es bei mir so, tatsächlich.
So, und die Restenergien kommen so zustande, dass wenn in dem Haus viel Streit, viel Ärger, viel Sorgen, viel Probleme, viel Krankheit, viel Leid stattgefunden hat, dann kann es sein, dass sich diese Energien im Haus manifestieren, also dass die bleiben und dass wir, die Lebenden, das spüren. Du hattest aber gerade gesagt, dass das aus Bauschutt zusammen...
Pressschutt.
Ja.
Bomben.
Ja, sein Haus.
Ganz genau. So, also okay.
Eins ist ja aus der Wirtschaftskrise.
Aber
gewesen.
Hier hast du doch gerade gesagt, bei ihm ist das ja. mit so, den ganzen.
Bei ihm ist nichts.
57er, aber da ist nichts.
Okay, also, da ist nichts.
Da ist erstmal nichts. Also, wenn ich gleich nach Hause komme, wahrscheinlich schon, aber.
Ich bin vor Krieg gebaut worden.
So, und da kann es ja sein, dass die Leute viele Ängste hatten, gerade was den Krieg betrifft.
Inflation, 21, wenn
viel,
du sagst.
Viele Ängste, viele Sorgen. In der Zeit haben die viel gehungert. Ja, selbst meine Oma ist 1930 geboren. Die erzählt auch noch, dass sie früher betteln mussten, um überhaupt was zu essen zu bekommen. Die haben vom Bauern mal ein paar Kartoffeln bekommen und. Ja, und in dieser Zeit hatten die Leute nicht viel und wahrscheinlich viele Sorgen. Vielleicht ist der Vater noch gestorben, da war die Mutter mit den Kindern alleine und. Und das kann sein, dass sich das festsetzt. Mhm. Da wäre professionelle Hilfe durch einen Schaman tatsächlich gut, ja, um das mal professionell reinigen zu lassen.
Kennt ihr da einen?
Jetzt aus dem Stegreif nicht. Ich kenne keinen Schaman, aber
wäre
es gibt
gut,
so
wenn man jemanden hätte, von dem man weiß, dass es jetzt keine Scharlatanerie
eben, das,
ist.
Das
ne?
ist bei mir eben immer das Problem, dass ich da auch sehr skeptisch bin, weil das Ganze wirklich zu einem Business geworden ist, wo die Leute dir auch die Kohle aus der Tasche ziehen.
Die Frage ist, also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ich habe überhaupt keinen blassen Schimmer. Was kostet ein Schamanenbesuch? Also man muss sich ja wahrscheinlich vorher mit dem besprechen, erzählen, was los ist und dann kommt der und macht sein Ritual. Habt ihr eine Ahnung, was kostet, wie lange
ich
das dauert?
Ich schätze mal so zwischen 200 und 300 €. Ist einfach nur eine Schätzungssache, weil die meisten sagen, oh Moment, wo muss ich hin? Da habe ich erstmal Fahrtkosten.
Ja, also ich rufe also jetzt auf einen Schamanen aus Köln, der es für 50 macht.
Ist das plus 7 oder 19% Umsatzsteuer? Ist ja künstlerisch wertvoll. Ja. 7%.
Aber ich glaube, auch da wird es Leute geben, die das aus eigenem Antrieb machen, die den Leuten helfen wollen, ohne da, die vielleicht ein bisschen uneigennützig sind.
Die dich in den Wahnsinn treiben.
Ja. Ja, okay, das wäre natürlich toll, weil wenn man selber keine Ahnung davon hat, ich würde sowas sehr, sehr gerne mal erleben, weil ich glaube mittlerweile wirklich, dass da irgendetwas ist, was bitte aufhören soll. Wir hatten, also wie gesagt, es gibt immer schlimmere Dinge im Leben und es ist Jammern auf hohem Niveau, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass da eine negative Energie ist, leider Gottes, weil es eigentlich ein sehr schönes Haus ist.
Hast du denn andere paranormale Erlebnisse da?
Ja, aber gute nur. Und das hat eigentlich mehr mit meiner Mutter zu tun. Es ist tatsächlich so gewesen, als sie die Geschichte mit dem Foto habe ich erzählt, als ich das Foto im Krankenhaus von ihr bekam, wie sie mich von hinten festhielt. Und das Foto kam ja aus dem Nichts. Mhm. Und dann war es so, ich muss ein halbes Jahr später gewesen sein, da bin ich nachts aufgewacht. Also ich liege im Bett auf dem Rücken und ich bin auf einmal aufgewacht und habe so gespürt, dass ich habe eine Präsenz gespürt und ich habe eine Katze. Ich habe zuerst gedacht, der Kater ist aufs Bett gesprungen, weißt du, dann, aber der ist ja dann laut und der schnurrt und, und macht dann seinen Milchtritt und legt's. Das war es nicht. Also es war es nicht. Es hat sich angefühlt, als würde sich jemand auf mein Bett setzen.
Das hatte ich auch schon mal.
Ich habe die Augen aber nicht aufgemacht und ich hatte automatisch keine Angst. Ich hatte keine Angst. Und ich habe dann meine Hand in diese Richtung bewegt und ich habe gefühlt, wie meine Hand berührt wurde, aber ich wusste auch gleichzeitig, da ist niemand. So. Ich hatte aber keine Angst. So. Und dann habe ich irgendwie gedacht, so, das war die Mutti. Lustigerweise habe ich nie gedacht, das ist mein Vater, der ist schon viel, viel länger tot, der ist 84 gestorben oder unser Vater, da war ich 11 und Christoph 14 und von dem habe ich eigentlich keine Besuche bekommen und dann denke ich vielleicht einfach, weil das schon so lange her ist, dass die Energie, das ist meine Vorstellung, weiß ich nicht, aber ich denke, das ist so lange her, dass die Energie so weit weg ist, dass sie nicht noch irgendwie zurückkommen kann und
der ist schon ins Licht gegangen.
Aber die Bindung zu eurer Mutter war auch größer als wie zu eurem Vater.
Ja, weil wir ihn einfach nicht so lange kannten. Ne? So, und das war die eine Sache. Das ist mir zwei- oder dreimal passiert, dass ich dieses Präsenzgefühl einfach hatte.
Erzähl das nochmal mit dem Telefon.
Genau, und dann hatte ich einen Traum. Also ich bin eingeschlafen und träumte und dann klingelt im Traum das Telefon. Und es ist aber ein Telefon mit Wahlscheibe und mit so einer Strippe, was man ja heute eigentlich so gar nicht mehr kennt. Und
erklär das mal den jungen Leuten da draußen.
Ja, ein echtes Telefon mit Wahlscheibe, da ist noch ein Kabel zwischen Hörer und dem Telefon. Das ist so ein großes Ding.
Und ein Kabel in die Wand.
Genau, und ein Kabel in die Wand. Sonst konnte man nicht telefonieren. Man konnte auch nicht sehr weit damit gehen. So, also dieses Telefon klingelt in meinem Traum. Ich gehe an den Hörer, nehme den Hörer ab und höre wirklich wie in so einem Science-Fiction-Film, weißt du, wenn die Signale ins All schicken, Sigourney Weaver, um dann irgendwie den Außerirdischen irgendwelche, genau, so. Das höre ich tatsächlich.
Weißes Rauschen.
Ja.
Ach so. Und dann sagte, ich habe es mir aufgeschrieben und ich weiß aber nicht mehr wo. Meine Mutter sagte, es war meine Mutter, ist Alexandra, und meine Mutter hat immer Alexandra gesagt, nicht Alex, ne? Alexandra. Und dann hat sie römische Zahlen genannt, DC, habe ich dir erzählt, ne? Irgendwelche römischen Zahlen.
Das waren die Lottozahlen. Bist du verrückt? Wo ist der Zettel?
Ja. Weißt du, was total schräg ist, wo du das jetzt sagst mit den Lottozahlen?
Ja. Nein.
Ich habe wirklich schon Lottozahlen geträumt. Nee, nicht geträumt. Das war wirklich, dass meine Oma da gewesen ist und die mir Zahlen gesagt hat.
Und du hast es nicht gemacht?
Die tippe ich bis heute.
Ach so.
Und tatsächlich schon einmal knapp 4.000 Euro damit gewonnen.
Oh, nicht schlecht.
Das ist, ich tippe die immer noch. Ich habe auch, ich kriege Herzrasen, wenn ich Lotto spielen vergesse.
Euro-Lotto oder normales Lotto?
Beides spiele ich.
Ach so, mit den Zahlen?
Ja, aber auch nur immer eine Reihe. Also,
ach so, ja, immerhin, ist doch gar nicht schlecht.
Ja.
Also jedenfalls nannte mir meine Mutter römische Zahlen DCMX11, keine Ahnung. Und dann habe ich das gegoogelt und das war irgendwann mal ein Titel von einer Jazzplatte. Und mein Vater war Jazzpianist, bevor er dann das an den Nagel hängen musste, um seriös zu arbeiten und Geld zu verdienen.
Jurist zu werden.
Und das fand ich total schräg, weil ich dann dachte so, hä, weil die haben sich zu Lebzeiten eigentlich auch nicht gut verstanden. Ich konnte mit der Information nichts anfangen, außer dass es vielleicht ein Gruß von Fatih an mich sein könnte, den sie mir übermittelt hat, weil er nicht mehr konnte, weil es zu weit weg ist. Und dann, dieses Rauschen ging weiter und dann hat meine Mutter nur gesagt, Alexandra, pass auf den Christoph auf. Mein Bruder.
Der wortwörtlich hat sie gesagt, kümmere dich um den Christoph.
Oder kümmere dich um den Christoph. 3,5 Jahre.
Ist nichts passiert.
Ist er älter als ich. Und dann sagt meine Mutter mir, Alexandra, kümmere dich um den Christoph.
Mhm.
Das fand ich.
Und dann hast du gesagt,
Ich habe gar nichts gesagt.
Doch, nein, du hast gesagt, Mama, wo bist du? Wo bist du denn?
Und dann war
und dann ist das ausgeblendet, hat sie gesagt.
Ja, ich habe gesagt, wo bist du denn? In meinem Traum habe ich gesagt, wo bist du denn? Und dann war es irgendwie weg.
Aber jetzt mal Interesse, aber bestand im Bedarf, dass dir in dem Moment oder in der Zeit schlecht ging?
Ich glaube, das liegt daran. Also ihr müsst dazu wissen, unsere Mutter war relativ, der ging es nicht gut, 3 Jahre, 4 Jahre. Und ich hatte immer ein sehr... Ich sag mal, ein schwieriges Verhältnis. Natürlich habe ich meine Mutter geliebt und sie mich auch, aber wir hatten ein schwieriges Verhältnis und ich bin dann in eine Psychotherapie gegangen, 2015, weil ich gesagt, sie hat gesagt, was möchten Sie denn hier? Und da habe ich gesagt, ich möchte Frieden mit meiner Mutter finden, weil ich glaube, dass die bald stirbt und ich möchte nicht mit dieser Wut zu Hause sitzen und denken, warum, weil ihr wisst, älteren Menschen kann man nicht mehr so viel sagen, die hören auch nicht zu und die wollen sich auch nicht ändern. Also muss ich meine Einstellung ändern und mir helfen, damit ich darüber hinwegkomme. Das habe ich gemacht und ich habe meine Mutter auch bis zum Tod, in den Tod, wir beide begleitet, so richtig mit Duschen und Haare waschen und föhnen und anziehen und so weiter. Also es war eigentlich schön. Und mein Bruder war immer mehr so, wenn ich das sagen darf, so Mama-Kind und war immer sehr darauf, was ja gut ist, sehr darauf bedacht, auf unsere Mutter aufzupassen. Also wirklich so, ne, er war das nicht gewohnt, frei zu sein und sie gehen zu lassen, auch schon in früheren Jahren nicht. Und ich glaube einfach, dass er sehr viel mehr darunter gelitten hat, dass die Mutti gestorben ist, weil ich hatte damit irgendwie Interpretation. Ja, das weiß ich nicht, das kannst nur du beantworten. Aber ich habe diese Psychotherapie gemacht und ich habe mich befreit von negativen Gedanken. Und ich glaube, er hat sehr mit dem Tode unserer Mutter gehadert. Und deswegen wollte sie mir sagen, kümmere dich um den. Ne? Dass es für ihn gut läuft, dass er weitermachen
Zum
kann.
Zum Thema Träume habe ich auch etwas Persönliches. Und zwar der zweite Ehemann meiner Oma ist 1990 gestorben. Und fast kurz danach habe ich von ihm geträumt, ich war 14. Und diesen Traum habe ich jetzt noch in mir, als wenn er gestern gewesen wäre. So, und ich habe mehrfach geträumt, auch noch vor 2 Jahren oder so. Und dann habe ich das irgendwann mal einem Medium erzählt, der auch damals bei uns im Team war. Und der sagte dann zu mir, ja Melanie, das war kein Traum. Und ich so, wie, das war kein Traum? Ich habe geschlafen, ich habe doch von ihm geträumt. Der sagte, nein, das ist ein echter Kontakt gewesen. Ich so, nanu, wie geht denn das? Ne, ich hatte keine Ahnung, wie funktioniert das? Der so, ja, wenn du dich von diesem Traum mit einem Verstorbenen an jedes Detail, an jedes Gefühl erinnern kannst, dann ist das ein echter Kontakt, weil wir im Schlaf besser kontaktiert werden können, weil wir dann frei sind. Ja, also wir sind einfach offen in diesem Moment für solche Informationen. So, und meine Träume waren jetzt so, dass ich damit nichts anfangen konnte. Ich wusste nicht, das war immer symbolisch, weil er damals auch nicht so die Quasselstrippe war, wie wir zwar jetzt, ne, wir können viel erzählen und so weiter, aber er als Mann, die reden ja auch nicht so viel, ne? Ja, so, also er hat mir das eher symbolisch versucht zu sagen und bei dir glaube ich auf jeden Fall, dass deine Mutter immer noch da ist und dir sagt, immer du, kümmere dich mal schön, ne, drum.
Ich sitze jetzt hier und heule, müsstet ihr mal sehen.
Und es ist, wenn du das nächste Mal mit der Mutti sprichst, sag ihr bitte.
Ihr braucht das Rezept für Gyros.
Ich würde gerne wissen, wo.
Es ist so, das kann ich dir auch nur aus der eigenen Erfahrung sagen, dass unsere Verstorbenen, die sind nicht weg. Sie sind immer noch da, auch wenn wir sie nicht sehen können.
Das ist wirklich eigentlich, also ich bin gar nicht traurig, sondern ich freue mich darüber, weißt du? Ich freue mich darüber.
Das führt nämlich, die Frage, die ich die ganze Zeit im Hinterkopf habe, eigentlich sind es zwei, aber die zweite Frage wäre dann schon wieder einen Schritt weiter. Was habt ihr denn aus eurer Arbeit für ein besonders schönes Erlebnis gezogen, bei dem ihr anderen habt helfen können, weil die dann erleichtert waren, weil sie was erfahren haben oder ein Kontakt hergestellt wurde?
Gerade jetzt, hier. Das Schöne ist, ich habe einen Kontakt gehabt.
Ja, genau, richtig.
Also sowas Ähnliches. Wir hatten eine Dame in Duisburg, ist auch schon mehrere Jahre her. Sie hat mit ihren beiden Kindern auch Spukerlebnisse gehabt. Sie hat sogar einen Mann im Türrahmen stehen sehen, morgens früh um 6 und ist dann auch aufgesprungen, weil sie sich so erschrocken hat. Und die wussten ja jetzt alle nicht, was ist da los. Und der Vater hat immer gesagt, das ist alles Quatsch, da gibt keine Geister, hier spuckt's nicht. Bis sie irgendwann eben diesen Mann gesehen hat und gesagt, jetzt reicht's, jetzt hole ich mir Hilfe, Ghost Hunter NRW, her damit. Und wir haben herausgefunden, der sich da so massiv bemerkbar gemacht hat, war der Bruder ihres Mannes. Der gesagt hat, gibt's alles nicht. So, und der wollte einfach nur sagen, bitte verzeih mir, dass wir uns zu Lebzeiten nicht verstanden haben. Dass wir auch quasi im Streit so auseinandergegangen sind. Er ist gestorben und er sagte aber, wenn du mir verzeihen kannst, gehe ich. Dann kann auch ich Frieden finden.
Wie hat er das geäußert? Also außer, dass er jetzt im Türrahmen gestanden.
Medial. Ja, also okay. Dann war das eine mediale Wahrnehmung durch ein anderes Teammitglied, die auch den Verstorbenen beschreiben konnte, wie der aussieht und so weiter. Und so konnten wir ihm das übermitteln. Aber wir können auch niemanden dazu zwingen, ne, das anzunehmen oder auch dann zu sagen, wir haben gesagt, das kannst du für dich machen. Es muss nicht von jetzt auf gleich sein, sondern man muss sich ja erstmal mit dem Gedanken beschäftigen, okay, wie verzeih ich dir denn überhaupt?
Eben.
Ja, ne? Das genau. Ist ja eine Gefühlssache. Und ich hatte ja gerade von meinem Onkel erzählt, der 1990 gestorben ist.
Ja, was hat der eigentlich gesagt da im Traum?
Der hat nichts gesagt.
Ach, gar nichts gesagt.
Der erste Traum war so, dass ich damals aus meinem Zimmer, ich bin gerannt, Türe auf, Treppe runter, gerannt durch die Küche, durch den Flur, da kam er mir entgegen. Wir haben uns angestrahlt und fest in den Arm genommen. Und danach war der Traum vorbei. Ich habe ihn aber auch jetzt schon nicht gesehen, also im Traum war er auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Und auch da hat er mich so fest umarmt, dass ich mit dieser Umarmung, also man spürt das ja, diese feste Umarmung im Traum, bin ich wach geworden. Oder ich habe ihn auch schon mal gerochen.
Ja, das ist mir auch, das ist
ein
mir auch so.
Ein häufiges Phänomen.
Stärkste Erinnerung, Geruch.
Und das sind eben diese lieben Zeichen, die unsere Verstorbenen uns geben. So über Geruch oder plötzlich hört man ein Lied, das mich an den Verstorbenen erinnert oder ein Rezept, dass man sagt, wieso denke ich jetzt gerade, ist man am Autofahren und denkt sich, ah, den leckeren Käsekuchen von der Mutti, den müsste ich auch mal wieder machen. Wie komme ich denn jetzt gerade? Mhm. Das sind so kleine Zeichen, dass die sagen, hey, ich bin da. Und ob das jetzt 30 Jahre her ist oder ein Jahr her ist, spielt überhaupt keine Rolle. Mhm. Zeit existiert nicht. Mhm.
Für die auf jeden Fall.
Für die nicht.
Ja, machen wir für uns.
Aber eigentlich ist es ja, wenn ich das jetzt mal vom Physikalischen her so betrachte, müsste ja für die, weil auch ein Verlauf in deren Aktionen ist, auch müsste es auch eine Zeit für sie geben, auch wenn sie vielleicht anders, sagen wir mal, gestaltet ist. Dass sie nicht existiert, finde ich schwierig, muss ich sagen. Also die Vorstellung, weil die kommunizieren ja auf eine bestimmte Art und Weise, was auch immer das sein mag. Und das ist ja diachron. Es ist ja keine synchrone Geschichte, die auf einmal passiert, sondern ein Verlauf. Und das bedeutet immer, dass Zeit mit dabei ist. Wie kann man das erklären?
Ich glaube, da geht es dann schon wieder in diese Quantenphysik rein, in die.
Da bin ich ausgebildet.
Mit den Paralleluniversen und parallele.
Fußarzt.
Parallele Zeitstränge und da bin ich aber nicht so drin in dem Thema. Meine Tochter tatsächlich, die interessiert sich für sowas. Aber das sind auch Fragen, die wir uns auch stellen. Zum Beispiel, was passiert, wenn jemand wirklich reinkarniert? Dass der wiedergeboren wird? Ist die Seele, die vorher da war, ist die dann weg? Oder kommt die dann trotzdem noch zu einem? Mhm. Aber das sind ja alles Fragen, die können nur rein theoretisch beantwortet werden. Es gibt ja keine Handbücher, wo drin steht, was richtig, was falsch ist.
Ganz genau.
Und gerade in dem Bereich ist es halt eine Grenzwissenschaft.
Weil ich stelle mir das dann auch so vor, dass die Geister versuchen ja dann mit uns oder kommunizieren dann mit uns, aber die müssen sich ja auf unsere Ebene herablassen, ne? Weil wir als primitive Tiere mit Seele das irgendwie verstehen müssen, wie oder was sie uns sagen.
Das ist auch, was ich denke. Weil auch was ich eben sagte, ins Licht schicken. Mhm. Ich habe mit den Jahren jetzt, seitdem ich dabei bin, irgendwie da einen anderen Blick drauf bekommen. Weil eigentlich ist es ja so, dass die Seelen, die gestorben sind, schon einen Schritt weiter sind. Die sind ja eigentlich, die wissen ja eigentlich mehr als wir.
Genau.
Und wenn wir dann sagen, so, wir müssen die jetzt ins Licht schicken, weil die nicht wissen, wohin.
Dann sagen die, wissen wir schon.
Finde ich es immer kritisch.
Ja. Ja, genau.
Also zum Thema Wiedergeburt gibt es auch tausende von Fälle, die wissenschaftlich belegt sind. Also auch dokumentiert wurden von Wissenschaftlern und von Ärzten, dass zum Beispiel Kinder schon im frühen Alter sagen, hör mal, in meinem vorigen Leben war ich aber der Schmitz-Müller-Herbert und habe hier in Köln gewohnt, zum Beispiel. Ne? Da gibt es jetzt keinen konkreten Fall, aber es gibt eben schon Kinder, die schon früh erzählen, dass sie mal ein Vater waren oder eine Mutter waren und wie viele Kinder die hatten und können die mit Namen benennen. Und es gibt da auch, wie gesagt, belegte Fälle, dass die das immer wieder ihrer jetzigen Familie erzählen, wo die Familie sagt, okay, dann forschen wir mal nach. Und die Kinder führen die dann ab einem gewissen Alter auch in diesen Wohnort und sagen, hier, das war mein Mann, das war meine Tochter, das war dies, das, jenes. Und das ist Reinkarnation.
Da gibt es tatsächlich eine ganz tolle Doku auf Netflix, die auch sehr gut recherchiert ist.
Ja, wie heißt die?
Fällt mir eben jetzt der Name leider.
Naja, kann man ja mit der Suchfunktion.
Aber da ist eben auch in einer Episode ein Junge bei, der auch reinkarniert ist und der seine Eltern sogar an die Stellen führen konnte, wo er früher gelebt hat.
Das ist krass. Also das ist ja ein bisschen auch ein Déjà-vu, kann man sagen. Also ich habe nämlich hier eine Zuschauerfrage. Wir haben uns jetzt, es ist so ein wahnsinnig spannendes Thema. Man kann ja so viel darüber reden. Ich könnte jetzt noch stundenlang weitermachen. Wir haben jetzt hier eine Zuschauerfrage zum Beispiel von Denise, was ja gut dazu passt, kam per Instagram. Ich habe öfter Déjà-vus und versuche sie dann rational zu erklären, habe aber das Gefühl, dass da was Seltsames hintersteckt und ich vielleicht wiedergeboren bin. Passt ja zu dieser Geschichte, ne? Also zu jenseits des Todes heißt es übrigens, heißt diese Netflix-Serie. Habe ich gerade gegoogelt.
Ja. Ja, die ist auch sehr interessant, da geht es zum Beispiel auch um eine Schule in England, die Medien ausbildet, die auch dann Aufnahmen davon haben, wo es um Protoplasma, was man eigentlich nur aus Ghostbusters kennt, dass wirklich Menschen da sitzen, die Protoplasma ausspucken, ganz genau, richtig. Also das ist eine sehr interessante Serie. Da gibt's
was
auch
ist
passend.
Protoplasma?
Ist das nicht Blut?
Oder Ektoplasma.
Ektoplasma. Genau. Protoplasma wäre ein bisschen
also so,
heiß.
So weit bin,
ist
so weit
das Blut
bin ich da
oder
gar
was? Also, nee, was?
Das
Plasma?
Das ist so eine Substanz, die früher vor ungefähr, ich glaube, als es dann sehr bekannt wurde von Medien bei Seancen, wenn die richtig in Aktion getreten sind, ausgespuckt wurde. Und das ist irgendwie so ein, das soll so eine Geister.
Erbrechen, also.
Nein,
das sieht aus wie Erbrechen, ja.
Manifestierte Energie soll das sein.
Aber sowas gibt es. Ist rausgekommen.
Naja, also man hat.
Guckst du ich hab's live auch noch nie gesehen. Das sind also Sachen, wo ich auch noch nicht so weit drin bin. Aber das ist halt interessant. Und die Doku ist wirklich auch interessant.
Das ist meistens so.
Basiert auf dem Buch. Das hatte ich mir auch geholt, aber.
Kennt ihr, an der Stelle muss ich einen Spaß machen. Kennt ihr noch von hier mein Lieblingsfilm Täglich grüßt das Murmeltier, wo der in dem Hotel sagt so, hatten Sie schon einmal ein Déjà-vu und die
Ich kann meine Küche nachfragen.
Aber das ist nicht meine Lieblingsfilm.
Seid mal still, ich rieche was.
Ja, genau. Wie ist Ihre Abreisewahrscheinlichkeit? 70%.
Genau. Kennt ihr den Film, wo er täglich grüßt das Murmeltier? Hattet ihr schon mal ein Déjà-vu?
Ja,
sicher.
Häufig.
Achso, war ich auch gefragt. Ich
natürlich.
Auch. Aber das war tatsächlich, als ich jünger war, wenn ich das kurz dazwischen schieben darf, das häufiger als heutzutage.
Ja, stimmt.
Das ist bei mir auch so. Ja.
Also heute passiert das gar nicht mehr. Das liegt wahrscheinlich daran.
Ich war schon mal in dieser Kneipe. War es letzten Samstag?
Ich weiß es nicht mehr. Genau. Ich habe jetzt aber noch eine ganz wichtige Frage, die mir auf der Seele brennt. Und zwar hattest du vor 30 Minuten angerissen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Geistern, die wir hier gerade die ganze Zeit beschrieben haben und deren Verhaltensweisen und Poltergeistern.
Ja, du meintest ein Poltergeist-Phänomen.
Genau.
Das ist etwas anderes und hat eigentlich in dem Sinne nichts mit Geistern zu tun. Mhm. Denn gerade Jugendliche, die so alles scheiße finden, ne? Mutter ist scheiße, Vater ist scheiße, Schule ist scheiße, eigentlich kein Bock auf nix.
Solche Kinder kenne ich nicht.
Ich auch. Pubertäres Verhalten.
Ja. Ja. Also die entladen sich manchmal, ohne dass wir das sehen können, ohne dass die das merken und auch nicht steuern können. Das kann aber auch die Mutti, die jetzt total gestresst und genervt ist und so unter Druck und Spannung steht, dass sie quasi Energie entlädt und dadurch plötzlich, ich gehe jetzt in die Küche und alle Türen stehen offen. Wer war das? Ist hier ein Geist? Nein, das ist das Poltergeist-Phänomen. Diese Entladung von Energie, die wir nicht merken und nicht steuern können.
Die Entladung der, ich sage es mal anders, der schlechten Laune oder der Spannung, die sich aufgebaut hat. Ich
glaube, das geht dann wirklich in Richtung Telekinese.
Ja, manchmal, genau. Ja. Das ist, soweit ich mich erinnere, hat ja auch das Militär vor 50, 60 Jahren entsprechende Experimente durchgeführt. Es gibt ja auch die berühmte Netflix-Serie, wo wir das gerade erwähnt haben, hier Stranger Things.
Ja.
Ne? Die habt ihr auch alle gesehen, wo dann verschiedene Kinder damals offensichtlich eingesammelt wurden, um dann bestimmte Talente herauszubilden. Und da konnten die dann auch Sachen ziehen mit ihrem Willen oder mit ihrer Energie. Und das wurde dann in der Serie und vielleicht auch im wahren Leben damals gefördert oder ausprobiert, ich weiß es nicht.
Was mir eben noch eingefallen ist, zu den Kindern, die ich gerade erzählt habe, wenn die wiedergeboren sind, Reinkarnation. Es gibt auch sehr viele Dokus, also auch gerade auf YouTube zum Beispiel, über Nahtoderfahrungen. Also die Leute berichten über, eine Frau habe ich noch so in Erinnerung, die dann gesagt hat, ich wollte nicht mehr und ich konnte nicht mehr. Ich wollte mich einfach erschießen. Und ich als Krankenschwester wusste ganz genau, wie ich es auch anstelle. Die hat sich erschossen und hat hier, ich weiß nicht, mit einer Pistole oder mit einem Gewehr, weiß ich jetzt nicht mehr, wollte die sich erschießen und war dann plötzlich drüben. Ich sage es jetzt einfach mal drüben. Und die hat dann auch genau beschrieben, was sie gesehen hat und wie wohl sie sich gefühlt hat. Eben dieses Gefühl von, hier bin ich zu Hause. Hier werde ich geliebt. Ich werde nicht mehr verurteilt und beurteilt, sondern hier ist einfach nur komplette Liebe. Sie hat aber keine verstorbenen Menschen gesehen, sondern sie hat gesagt bekommen, pass mal auf, du hast dich jetzt selbst erschossen.
Entleibt.
Du kannst hier bleiben. Aber wenn du hier bleibst, musst du all das im nächsten Leben noch einmal durchlaufen, was dazu geführt hat, dass du dich jetzt erschossen hast. Du hast die Wahl. Und dann hat sie gesagt, oh nee, das muss ich alles nochmal durchmachen. Auf keinen Fall. Und dann gehe ich lieber wieder zurück.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Und dann konnte sie davon berichten.
Aber sie war doch verletzt körperlich.
Ja, sicher. Es war jetzt nicht so, dass sie danach aufgestanden ist und hat gesagt, juhu, dann mache ich jetzt einfach so weiter. Nein, nein, sie war schon total verletzt.
Ja.
Und das dauerte natürlich auch eine Genesungszeit. Und eine andere Frau hat erzählt, die musste am Herzen operiert werden. Oder am Gehirn, Moment, das war am Gehirn, nicht am Herzen. Am Gehirn musste sie operiert werden und dazu wurde die komplette Körperfunktion runtergeregelt. Also der Körper wurde
abgeschaltet.
Gekühlt, also runtergekühlt.
Ganz, aber, ja,
genau. Ganz genau. Also. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wie die genau am Leben gehalten, aber die mussten ja ans Gehirn und. Und sie hat dann beschrieben, wie sie aus dem Körper hinausgetreten ist, hat die Ärzte gehört, was die geredet haben.
Hat sich von oben selber gesehen.
Hat sich von oben selbst gesehen, hat die Geräte gesehen und konnte den Ärzten später auch sagen, sie haben etwas benutzt, das sah aus wie eine elektrische Zahnbürste.
Sie haben etwas falsch gemacht.
Genau. Nein. Und dann hat sie aber auch erzählt, dass sie eben, während sie das gesehen hat, ist sie halt immer höher gestiegen und hat dann im Jenseits, also sie ist irgendwann angekommen, war auf einer ich sage jetzt mal, auf einer Wiese und wo auch die Gefühle, die sie da hatte, dass die alles besonders farbenfroh empfunden hat, mit ganz viel Liebe. Und da kamen ihre Großeltern ihr entgegen, die sie in ihrem Leben
gehasst hat,
nie getroffen hat.
Ja, kann ja auch sein.
Was machst du hier?
Nein, die sind schon vor ihrer Geburt gestorben. Also sie hat sie gar nicht kennengelernt, aber sie wusste in diesem Moment, die kommen mir jetzt gerade entgegen. Und die hat Zeit mit denen verbringen können. So, und hat mit denen geredet und ist auch einen bestimmten Weg mit denen gegangen, bis sie irgendwann gesagt haben, okay, weiter als hier darfst du nicht gehen.
Sonst kommst du nicht mehr zurück.
Dein Leben ist noch nicht zu Ende. Ah. Du gehst jetzt wieder zurück. So, und das fand sie, also die meisten, die da drüben sind, finden das sehr schade.
Dass sie wieder zurück müssen.
Dass sie wieder zurück müssen, weil sie sich dort eben besonders wohl und geliebt und eben nicht so, wie es hier im Leben ist, nicht beurteilt und verurteilt werden.
Genau.
Ich finde, das ist eine sehr tröstliche Vorstellung. Deswegen habe ich persönlich eigentlich keine Angst vor dem Tod, weil ich solche Geschichten gesehen habe in Dokumentationen und auch meine Patentante, die schon lange verstorben ist, erzählte, als ihr Vater gestorben ist, hat er seine Frau in der Tür stehen sehen, die schon vorher verstorben war. Und sie hat gesagt, ich hol dich jetzt. Und das finde ich eigentlich so schön, weil man das Gefühl hat, man ist nicht alleine da drüben. Ne? Und wenn solche Kontakte möglich sind nach dem Tod, wie ich sie auch erlebt habe mit meiner Mutter, finde ich das tröstlich.
Ja, natürlich, das ist wahrscheinlich auch der Zweck der Übung, dass es dich tröstet.
Ich wollte den Mario noch was fragen vorhin zu dem weißen Rauschen, was ich dir erzählt hatte. Ich hatte zwei solche Begegnungen mit meiner Mutter. Der zweite Traum war jetzt erst kürzlich im Februar oder so. Da habe ich geträumt. Es war wieder das Telefon, was klingelt. Ich bin dran gegangen. Ich habe gesagt, hallo, und dann sagte meine Mutter Alexandra, und dann habe ich gesagt Mama und habe furchtbar angefangen zu weinen und habe gesagt, ich vermisse dich so. Und dann hat sie zu mir, das Rauschen war da, und dann hat sie nur zu mir gesagt, zweifle nicht.
Punkt.
Okay.
Punkt. Und dann war es vorbei.
Ja.
Und dann habe ich im Traum ganz furchtbar geweint, also im Traum, und dann bin ich aber aufgewacht und habe gefühlt, aber ich habe nicht geweint in echt, ich habe nur im Traum geweint. Und das war jetzt meine Frage nochmal an dich, dieses weiße Rauschen, was ist das?
Das wird tatsächlich auch genutzt bei der transzendalen Kommunikation. Das heißt, transzendale Kommunikation ist im Prinzip nichts anderes, als wie was wir da jetzt mit dem Diktiergerät machen. Das gibt's ja schon länger. Und das ist tatsächlich auch eine Sache, wodurch ich damals auf dieses Thema Paranormales gekommen bin. Ich bin ja nun schon ziemlich alt. Und damals gab's bei...
Wie erst alt bei Jutti bist du denn?
54.
Guck mal, bist du genauso alt wie ich?
Ich wollte gerade sagen.
Oder
wer ist die Jüngste hier am Tisch? Moment, Melanie, du. Carlotta. Carlotta schreibt mit, Protokollant.
Und damals war es tatsächlich so gewesen, dann lief eine Sendung bei Radio Luxemburg, den gab es damals noch, von Rainer Holbe. Unglaubliche Geschichten hieß das. Und da war ein Mann gewesen, Otto König. Da hieß Hans Otto König oder Otto König macht Totenfunk. Und der hat das halt auch noch auf traditionelle Art und Weise gemacht mit einem Tonbandgerät oder später mit einem Kassettenrekorder. Und dann sucht man sich im Radio einfach ein weißes Rauschen, wo es einfach rauscht. Und der hat dann darüber Fragen gestellt und über das Radio dann die Antworten bekommen. Das ist natürlich umständlicher als wir jetzt mit einem Diktiergerät.
Moment.
88 Megahertz.
Was bedeutet das? Ja, wenn ich mit meinem einen ganz alten Auto fahre, dann kriege ich eh nur weißes Rauschen, weil da gar nichts mehr funktioniert.
Okay, wenn du es drauf anlegst oder Antworten bekommen möchtest, und das Ganze entweder so oldschool machst mit dem Tonbandgerät oder Kassettenrekorder oder eben mit dem Diktiergerät, kann es natürlich sein, dass da darüber auch Antworten
kommen. Das heißt, ich müsste das Radio anmachen, mir eine Frequenz suchen, wo es rauscht, und dann mit dem iPhone quasi meine Frage aufzeichnen und dann einfach liegen lassen und später abhören und hoffen, dass eine Antwort drauf ist. Weil die Antwort werde ich so nicht hören.
Es gibt wieder andere, die suchen sich dann Sender raus, die französischsprachig sind, englischsprachig sind und wo dann Antworten zwischendrin sind, die dann auf Deutsch kommen. Aber das ist auch viel Interpretationssache. Also das ist, wenn man sich das anhört und dann ein Wort raushört, ähnliche Geräte haben wir halt auch, die wir mitlaufen lassen. Das ist aber immer so, wo man sagt, na, ist das jetzt wirklich irgendwas von der anderen Seite oder ist das...
Oder ist das ein Franzose, der Deutsch spricht?
Genau.
Das kann auch sein.
Ja, wollen wir nochmal dieses Gerät dazu anschauen?
Ihr habt ja Geräte mitgebracht.
Ach so, ich sehe nämlich gerade auf dem Tisch ein wunderbar interessantes Gerät, das sieht aus wie ein Sarg in Miniatur.
Was kann man damit machen?
Ja, das, ich schalte das mal ein.
Ein schwarzer Sarg mit einigen Spulen oben drauf und einer LED und einem Schalter.
Geister dran gefangen, wenn wir das aufmachen, dann ist es bei Ghostbusters hier.
Nein, das ist ein Bewegungsmelder sozusagen. Und wenn jetzt davor jemand vorbeiläuft oder sich bewegt, dann geht dort oben eine kleine Spieluhr an.
Aber jetzt mal rein interessenhalber, der. Ach doch. So. Weil der Buba, die ging nicht an, das ging eben nicht an.
Aber das funktioniert jetzt. So hört sich das dann an. Und wenn man im Dunkeln da steht und die geht von alleine an.
Ist das ein Wärmesensor?
Ein Bewegungsmelder.
Ja, aber der reagiert auf Wärme, wie man das kennt von der Terrasse, wenn irgendwie einer vorbeiläuft.
Nein, da ist ein Infrarotsender vorne drauf.
Ja, meint das ist ein Wärmesender. Sensor.
Wie das Wort schon sagt. Entschuldigung.
Also wir haben mehrere solche Geräte. Ich mache das hier mal wieder aus, sonst bimmelt das die ganze Zeit.
aber ich habe auch einen Bewegungsmelder auf der Terrasse oder auf der Kamera sehe ich ganz oft, dass es die Katze ist oder eine Fledermaus.
Große Fledermaus.
Wenn du jetzt aber irgendwo
weißen Zähnen und Blut.
Wenn du jetzt zum Beispiel bei Klienten bist, sagen wir mal, das Ding stellen wir in den Flur. Die haben keine Katze oder sonstiges. Und es kommt auch keiner in den Radius rein und das springt dann auf einmal an. Dann könnte. Wie gesagt, das ist alles immer rein theoretisch. Dann könnte was da sein. Mhm. Selbst bei solchen Dingen sind wir ja dann skeptisch und sagen dann gegebenenfalls, wenn du das warst, kannst du das bitte nochmal machen, wenn das Gerät dann nochmal anspringen würde. Dass man über die Elektrogeräte, die wir haben, irgendwie eine Interaktion und eine Kommunikation aufbauen kann. Hm. Na, dann kann man schon sagen, na, vielleicht ist hier was. Aber wie gesagt, wir sind da selber skeptisch bei der ganzen Sache und freuen uns natürlich immer, wenn dann wirklich mal was ist.
Ja, wie oft werdet ihr denn so angerufen?
Ja, früher sehr häufig. Tatsächlich. Ne? Früher waren wir alle 14 Tage im Einsatz. Mittlerweile durch Corona konnten wir jetzt nicht mehr so viel unterwegs sein, sodass es jetzt also so einmal im Monat ist momentan. Aber wir wären gerne wieder viel, viel mehr im Einsatz. Also wir freuen uns immer über Aufträge und Anfragen.
Also wisst ihr, was wir gerne machen würden? Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber wir würden euch wirklich gerne mal begleiten.
Sehr gerne.
Bei so einer Geschichte. Und dann können wir in unserem Podcast nochmal darüber reden, was wir erlebt haben.
Genau.
Also ich fand, das war jetzt einfach sowas von unglaublich spannend. Und wenn man euch jetzt kontaktieren wollte, wie könnte man das tun?
Über das weiße Rauschen.
Nein. Genau. Über Facebook, Ghost Hunter NRW.
Ja, zum Beispiel über unsere Webseite natürlich. Da kann man auch alles nachlesen über uns. Ne? www.ghosthunter-nrw.de. Dort kann man auch Videos von uns sehen und aber auch Untersuchungsberichte unter PU-Berichte, paranormale Untersuchung. Ne?
Ich glaube, da war ich schon mal drauf, vor Monaten mal.
Mhm. So, und das wäre natürlich toll. Ich würde mich freuen, wenn ihr neue und mehr Aufträge bekommt, für die ihr dann bitte auch Geld nehmt, ja, weil das ist ja auch eure Freizeit.
Das
und
geht nicht.
Achso, verstehe.
Und warum nicht? Das kann ich auch ganz genau erklären. Das fragen mich nämlich immer ganz viele Journalisten. Warum nehmt ihr kein Geld?
Man darf es wahrscheinlich nicht wegen Scharlatanerie
oder
so.
Und zwar, jetzt, wir werden selbstverständlich von Menschen kontaktiert, die richtig viel Geld haben. Die wohnen in einer Villa, die sind Musiker und so weiter. Die könnten uns gerne auch 500 oder 600 Euro zahlen pro Einsatz. Jetzt haben wir aber die alleinerziehende Mutter,
okay,
die nicht arbeiten geht, die aber wahnsinnige Angst hat um sich selbst und um ihre Kinder. Nein, es geht einfach nicht.
Ich finde das großartig.
Ja, das ist eine Moral, die wir haben, dass wir
Das ist dann eben noch der andere Aspekt, dass man sich dann gegebenenfalls von den Leuten, die uns kritisieren, die skeptisch sind, die uns dann vorwerfen, ihr zieht den Leuten das Geld aus der Tasche. Nee, machen wir eben nicht.
Bevor wir jetzt gleich zum Ende kommen, wollte ich noch kurz fragen. Ihr habt ja wahrscheinlich völlig andere Berufe, die nichts mit so physikalischen Feld zu tun haben.
Metzger.
Ich weiß nicht, aber
ähnlich.
Ne? Was habt ihr denn gelernt und was macht ihr die letzten Jahre
so? Also ich bin seit 20 Jahren selbstständig als Tätowierer am Arbeiten.
Das sieht man gar nicht.
In einem Studium. Das ist wirklich nicht viel, also im Vergleich zu anderen Kollegen. Wie gesagt, selbstständig seit 20 Jahren im professionellen Studio in Leverkusen am Arbeiten.
Machst du das selbst, wenn du sagst, oder vom Kollegen?
Christoph kriegt gleich eins. Genau. Wir machen Live-Tätowierungen im Podcast.
Ich mache lieber, als wir machen.
Ach so, okay, alles klar. Ich frage mich immer bei solchen Berufen wie beim Friseur, ob die sich das dann auch die Haare selber dann schneiden.
Wie soll er das denn machen, Christoph?
Also der kann doch sein, weiß ich nicht.
Ich sag mal so, ich bin beweglich wie ein Gummibärchen. Also das heißt, ich kann mir höchstens auf den Beinen was machen und die andere Sache ist ja auch, ich brauche beide Hände eigentlich zum Tätowieren.
Okay.
Aber
eine zum Festhalten und Runterdrücken und die andere zum Tätowieren.
Ja, nein, so ähnlich. Ich habe die Maschine bei. Also, ne?
Ja, Christoph, kriegst gleich ein Tattoo.
Und was
machst? Ich bin gelernte Arzthelferin und auch mehrfach tätowiert worden von Mario.
Sehr schön. Okay. Im Dunkeln beim Einsatz. Ja, genau. Irgendwie vibriert es hier an meinem Bein.
Ich weiß auch nicht so ganz genau. Wir haben nämlich, und bevor wir jetzt gleich zum Ende kommen, das in wenigen Sekunden, das habe ich einmal gesagt.
Ich habe aber auch Bruder kommt noch eine kurze Anmerkung.
Gerne, gerne, gerne.
Wir haben alle noch eine kurze Anmerkung.
Was ich persönlich sehr interessant finde, hier in der Gegend sind ja immer diese, auch die Spukvilla in Fühling.
Fühling, ja.
Das ist ja auch ein
Villa Oppenheim.
Das, genau, vom ersten Versuch einer Pferdezucht an der Stelle gegenüber vom Fühlinger See, die ja auch unter einem schlechten Stern stehen scheint. Musst du mal gucken, das ist ganz interessant, wie sie das entwickelt hat.
Die Geschichte geht ja noch weiter zurück. Schlacht von Fühling.
1288, das Blut.
Ja, ganz genau.
Feld, hier wächst nichts.
Christoph wird jetzt albern.
Nein, das ist so. Ich habe das nur albern gesagt, um den Eindruck zu erwecken,
was du selten tust.
Genau. Das war einer der Orte, die ich mal vor Jahren mit einem Freund aufgesucht habe, weil das alles, also wir waren nicht drin, weil das dann wie verrammelt war. Das wird ja auch immer ganz gerne mal geändert, aufgerissen, zugemacht. Und wir hatten auf unseren Smartphones, hatten wir so eine App dabei, die hieß irgendwie Geister oder Ghost Radar hieß die, glaube ich. Und dann sind wir dann übers Feld gelaufen hinterm Haus und dann schlug das dann irgendwie auch immer, was natürlich wahrscheinlich völliger Quatsch war, weil das überhaupt keine Messfunktion hatte, sondern sollte uns nur amüsieren.
Ja.
Aber allein die
aber das kann ja so lange noch nicht her sein, ne?
Doch, das ist schon, also da haben wir jetzt 2024, ich schätze mal so 2016 muss das gewesen sein. Jay. Und aber diese ganze Atmosphäre, deswegen habe ich eben nach dem Ort gefragt, ne? Also dass, wenn wir das Gefühl haben, dass uns ein Ort irgendwie anzieht oder irgendwelche komischen Gefühle bereitet, dann schätze ich mal, dass es dann für außerweltliche Wesen oder außerdimensionale Wesen auch so ist, dass die dann vielleicht das schaffen oder fühlen können, was wir dann aufnehmen. In diesem Falle eine unheimliche Atmosphäre. Und das ist denen auf jeden Fall, wenn es so sein sollte, in dieser Villa sehr gelungen.
Die ergibt sich da ja schon alleine. Ich bin schon drin gewesen, da war sie dann zeitweise mal offen gewesen, unten in den Kellerräumen gewesen und das ist schon eine besondere Atmosphäre.
Naja, genau.
Aber mittlerweile ist es wirklich leider so gefährlich, weil alles baufällig ist.
Genau. Aber lieber nicht reingehen.
Guter Tipp trotzdem. Ja, also wir...
ich muss ganz kurz
danach
was sagen.
Danach habe ich noch 10 Anmerkungen.
Die meisten Menschen glauben ja, dass es auf Friedhöfen spukt. Ne? Und wir können da tatsächlich sagen, ich wohne direkt neben einem Friedhof. Ne? Wenn es da spuken würde, würden die wahrscheinlich ständig rüberkommen und mal gucken, was bei mir zu Hause los ist.
Was hier mit denn zu essen?
Genau. Ey, aber auf Friedhöfen ist eigentlich nichts los. Und meistens meinen die Menschen, die jetzt da hinkommen, die gerade vielleicht ein Familienmitglied verloren haben, die spüren da. Na, hier der Papi war da, die Mutti war da oder so. Ja klar, weil man an diesem Ort besonders intensiv an die Person denkt. Also ist sie da. Aber eigentlich haben wir, wenn wir gestorben sind, mit unserem Körper nichts mehr im Hut. Das ist so, wie wenn wir eine alte Jacke, die wir schon 20 Jahre haben, wir legen die jetzt ab und schmeißen die endlich mal in eine Altkleidersammlung. Dann interessiert es mich nicht mehr, was mit dieser Jacke jetzt passiert. Ist mir doch egal, ob jemand in Afrika jetzt die Jacke bekommt oder ob die gleich verbrannt wird. Ist egal. Deswegen haben die meisten mit ihrem Körper nichts mehr zu tun. Aber falls wir jetzt tatsächlich gemeinsam irgendwo hingehen möchten, könnten wir gerne auch verlassene Gebäude oder Ortschaften besuchen, wo die Menschen oder auch der Volksmund sagt, an der und der Stelle, da spukt's, da habe ich schon mal was erlebt. Oder geht mal da und da hin. Das wäre ja auch schön.
Das würde ich gerne machen.
Ja, auf jeden Fall.
Falls da jemand sagt, hör mal, hier in Köln, da gibt's doch den und den Ort, den könnt ihr mal untersuchen. Machen wir gerne, denn das ist auch für uns mal eine Abwechslung, um zu gucken, was ist denn so außerhalb? Gibt es da noch Restenergien, ja, die wir irgendwie mit unseren Geräten zum Ausschlag bringen können? Also,
ihr könnt ernsthaft auch zu mir nach Hause kommen.
Gerne.
Das meine ich ganz im Ernst.
Ja, guck ich mal glaube, nach, was da im Keller wirklich, alles ist.
Ich glaube nicht, dass da irgendwas ist. Nein, aber das finde ich, das sollten wir auf jeden Fall machen. Da bin ich voll dafür. Und das erklärt auch, was du gerade über die Friedhöfe gesagt hast. Also ich bin jahrelang nicht an den Friedhof oder ans Grab meiner Eltern gegangen und davor all die Jahre auch nicht, als mein Vater da alleine lag, weil für mich hat das keine Bedeutung. Es ist für mich weit weg. Es ist irgendwie immer Stress mit Verkehr und da hinkommen und was soll ich dann da? Also ich fühle mich da auch noch nicht mal besonders wohl.
Nein, weil
ich
stehst 10 Minuten vor dem Grab in Andacht und gehst wieder. Und
also ich unterhalte mich immer mit.
Ja, das kannst du ja auch machen. Das ist auch ein Kopfding. Das ist ja auch schön, aber ich kann mich auch bei mir zu Hause unterhalten und vor allen Dingen kriege ich die Messages nachts, wenn ich ganz bequem in meinem Bett liege.
Du brauchst noch nicht mal aus dem Haus zu gehen.
Genau, danke Mutti.
Generell, Friedhöfe haben eine ganz tolle Atmosphäre, ob es jetzt hier Melaten ist in Köln, Père Lachaise in Paris oder Highgate Cemetery in London, wo ich auch schon war. Einfach da drüber laufen, die Atmosphäre da genießen.
Ja, das ist toll. Und es ist auch schön zu sehen, wie viele tolle Gräber es gibt und so. Also ich finde das gar nicht ich muss sagen, nachts wäre ich da vielleicht nicht so gerne, aber es liegt an diesen Verbindungen zu irgendwelchen Horrorfilmen.
Ja.
Aber eigentlich sind die ja sehr schön. Ja, wie tolle Parks.
Ich dachte, du wolltest sagen.
Wenn ich da nachts mein Unwesen
treibe. Nein. Ist ja toll, dass schon so viele Leute tot sind.
Naja, 6 Feet Under, gestorben wird immer.
Gestorben wird immer.
So, also, wir bedanken uns bei euch. Nochmal die Website www.ghosthunter-nrw.de. Es gibt auch eine Facebook-Seite. Und wir bedanken uns ganz herzlich bei euch für
vielen Dank.
Sehr gerne.
Für dieses tolle Gespräch. Ich nehme wirklich für mich sehr, sehr viel mit. Und ich danke auch den Zuschauern, den Zuhörern, die uns auch über Instagram geschrieben haben.
Ich bedanke mich auch.
Wir haben, glaube ich, sehr viel klären können und sehr viel Interessantes erfahren.
Ja, das ist wirklich wahr. Also
ich glaube daran. Also vielen, vielen Dank und zum Schluss wollen wir nochmal anstoßen. Danke Melanie und Mario für euren Besuch.
Melanie und Mario,
vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Der Podcast Family Affairs wird produziert von der 2425 TV und Medienproduktion in Zusammenarbeit mit Alex und Christoph Bechtel.